Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute habe ich den OMR-Veranstalter Philipp Westermeier bei mir. Hallo Philipp.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Mensch, du bist die Persönlichkeit des Online-Marketing, die schillerndste, die bekannteste und die alle schon gesehen haben und auf der Bühne bewundern und sich auf den nächsten Vortrag von dir und von Roland freuen auf der OMR in Hamburg. Den Rest erspare ich mir jetzt mal. Als Vorstellung habe ich ja vor einem Jahr schon intensiv gemacht, was du alles geleistet hast und so weiter. Eine Frage. Was ist die aktuelle Situation bei dem Telemichel? Wie geht's denn da weiter? Ist das irgendwann Teil der OMR?
Also es ist ja eine gemeinsame Firma, die wir haben mit der Messe hier in Hamburg. Es geht um den Fernsehturm in Hamburg, der direkt quasi neben dem Messegelände steht, mitten in der Stadt und seit 20 Jahren geschlossen ist und bei dem wir vor 4-5 Jahren schon die Pacht übernommen haben, beziehungsweise angekündigt haben, die Pacht zu übernehmen, wenn er denn nun wieder eröffnet. Uns gehört der Turm halt nicht und wir sind auch nicht diejenigen, die diese ganze Sanierung, die da gerade läuft, bezahlen. Also der Eigentümer ist die Telekom und das Geld kommt aus öffentlichen Mitteln. Insofern stehen wir da als Pächter und warten. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verstehe, wird das doch noch eine Weile dauern. Also da wird sehr viel geprüft und so ein Turm ist halt jetzt keine ganz normale Immobilie. Da ist Denkmalschutz und Feuerschutz und ganz viele Personen sind involviert. Und wenn man da halt weder das Geld bringt, noch das Eigentum hat, dann hat man da auch wenig so zu sagen. Ich denke aber, ich hoffe, wenn ich uns beide so angucke, wir werden noch hier branchenaktiv im Online-Marketing sein, wenn der Turm auch aufgeht. Also es wird vielleicht ein reibungsloser Übergang von meinem Leben hier in ein Turmwächterleben. Mal gucken. Also es wird aber noch 3-4 Jahre dauern, ne? Dann wird es aufgehen.
Okay, da sind wir aber auf jeden Fall voll beim Thema. Du bist nicht nur begeisterter Online-Marketer, sondern eben auch Unternehmer, machst eine ganze Menge und mit der OMR hast du natürlich auch ein Riesenprojekt, ein sehr erfolgreiches Projekt auf die Beine gestellt. Und jetzt kommt die Frage, hast sehr, sehr früh begriffen, dass solche Konferenzen keine Konferenzen sein dürfen, sondern Erlebnis. Und das wurde mir jetzt wieder auch bestätigt als aktueller Trend der Eventbranche auf der Eventmesse BOE, wo jeder davon geredet hat, man muss mit dem Erlebnis zurückkommen. Wie bist du eigentlich damals auf die Idee gekommen zu sagen, hey, wir müssen da irgendwie, wann und wie, was waren die deine eigenen Erlebnisse, wo du gesagt hast, das müssen wir anders machen?
Also am Ende ist es ja wie so oft, das sieht halt jetzt wahnsinnig innovativ und hellsichtig aus im Nachhinein. Aber die Wahrheit ist eigentlich die, ich habe die erste OMR gemacht für Freunde und Bekannte. Es war ja so, ich hatte früher immer schon so Seminare, weil mich Leute damals, wir reden jetzt von den Jahren so 2008, 2009, als das Online-Marketing so gerade aufkam, als Google und Facebook noch kleine Firmen waren, dass mich Leute gefragt haben, Mensch, du bist doch in diesem Online-Marketing ganz aktiv, kannst du mir mal helfen? Und irgendwann konnte ich nicht mehr allen helfen. Dann habe ich halt aber zu den Anfragen halt ein kleines Seminar gebaut, 3 Tage und alle Leute dahin eingeladen. Und dann war das natürlich so, ich kannte die meisten Teilnehmer über die Anfragen. Es war jetzt ja kein großes Projekt, es war eher ein Hobby. Und dann hatten wir da eine gute Zeit. Ich habe da mit Freunden gemeinsam 3 Tage lang dann durch erzählt. Und dann gab es die Frage, sieht man sich nochmal wieder? Gibt es einen Aufbaukurs? Gibt es irgendwie einen Get-Together oder irgendwie sowas? Und das gab es halt nicht. Und da habe ich halt für diese Seminarteilnehmer gedacht, okay, dann wenn die sich schon fragen, dann mache ich halt eine Konferenz. Und weil das halt dann entsprechend Leute waren, die ich kannte, denen ich auch da ein bisschen was bieten wollte und da eine Wertschätzung und auch eine Unterhaltung und irgendwie dachte ich mir, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Es war halt auch einfach kein Profi-Projekt und dann haben wir ja ungewöhnliche Locations gemietet, damals schon abends eine Party gemacht, ein bisschen Musiker dazu geholt und uns auch überlegt, okay, wie können wir das nochmal anders erzählen? Wir brauchen andere Referenten. Was heute dann eine Kim Kardashian geworden ist, war dann damals in der Frühphase der Marketingchef von YouPorn oder so. Und dann wurde, oh, krass, YouPorn und so. Es war immer schon so dieser Vibe da, aber halt aus einem Hobby, aus einer Leidenschaft, aus einer freundschaftlichen Beziehung zu den Besuchern heraus. Und so aus dem, das war so der Start. Und eigentlich habe ich diese DNA oder diese Vibe, diese Kultur dann Jahr für Jahr weiterentwickelt und aus wie hat dem Marketingchef von YouPorn ist dann halt ein Ryan Reynolds oder ein Tom Brady oder solche Leute geworden, also große, spannende, ungewöhnliche Namen. aus dem, wir gehen abends noch gemeinsam was trinken oder machen noch eine Party, ist dann halt irgendwie ein Konzert entstanden und halt dieses, was wir drumherum haben mittlerweile und aus den ungewöhnlichen Inhalten natürlich dann auch irgendwie mittlerweile 600-700 Speaker. So, und immer schon natürlich, wir wollten andere Locations haben. Irgendwann war das halt dann nicht mehr möglich, irgendeine andere Location zu wählen als eine Messehalle, weil die schiere Menge an Menschen erlaubt nichts anderes. Man war halt klar, okay, wir müssen diese Messehalle auch ein bisschen anders aufziehen als bei einer normalen Messe. Naja, und so ist halt dann OMR, oder ist das, was du gerade beschreibst, eigentlich entstanden, ohne dass ich jetzt gedacht habe, okay, hier gibt's einen neuen Zeitgeist, ich sehe hier was in der Zukunft, wir müssen uns jetzt ganz früh positionieren und können dann da ein Geschäft mitmachen. Das war so nicht, sondern es ist halt so wirklich entstanden und bis heute ist es so. Und ja, man freut sich jetzt, dass wir da irgendwie was getroffen haben, aber es ist halt nicht jetzt durch langjährige Analyse entstanden.
Super. Genau so entstehen wahrscheinlich große Marken, dass irgendjemand eine Idee hat und sagt, ich mache das besser und abends wollen wir uns auch noch amüsieren und außerdem ist es langweilig einfach so und dann machen wir das so. Tolle, tolle, tolle.
Aber so ist ja wirklich, wenn du dir anguckst, ja, eine Adidas auch, oder...
Auch das eben, genau. Du hast eben gesagt, der OMR, habe ich das missverstanden, akustisch oder...
Vielleicht aber im Genitiv gemeint, ich weiß nicht, aber eigentlich nicht, ne? Eigentlich würde ich davon nicht von der OMR sprechen. Oder, ja,
die OMR.
Die OMR, ja, ist ja schon mein Ding. Ja.
OMR, würde ich auch so. Aber das ist ja auch wieder gut, dass du nicht mehr von Online-Marketing-Rockstars sprichst, sondern wirklich von der OMR, weil wir ja längst aus dem Online-Marketing oder ihr seid längst aus dem Online-Marketing rausgewachsen und seid voll im Marketing angekommen und es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Online und Offline, oder?
Korrekt. Ja, das ist genau das, was du sagst. Es macht da jetzt keinen Sinn mehr, mit so einem Titel zu arbeiten, aus verschiedensten Gründen. Also alles Marketing heutzutage ist online, da braucht man nicht mehr unterscheiden. Das ist genau, was du sagst. Das Zweite ist, dass die Firmen, mit denen wir uns immer beschäftigt haben anfangs, eine Google oder eine Facebook, das waren ja so auch die neuen Plattformen, um die es am Anfang bei uns dann ganz stark ging. Die machen ja mittlerweile auch irgendwie von selbstfahrenden Taxen bis zu ganz viel KI oder weiß ich nicht, Hosting und irgendwelche Hyperscaling-Sachen, machen die ja alles Mögliche. Diesen Weg unserer Partner quasi verfolgen wir. Und deswegen, natürlich geht es auch um deren Werbegeschäft, also online und Marketing. Aber es geht halt auch um vieles andere mittlerweile bei uns vor Ort. Große Partnerschaften mit einem Adobe, mit einem SAP, die jetzt ja auch viel breiter sind. Und deswegen passt der Titel nicht mehr so ganz. Außerdem so dieses Rockstars. Das war am Anfang so ein bisschen so diese pubertäre Phase. Vielleicht mittlerweile sind wir da auch als Event nach wie vor hoffentlich unterhaltsam und inspirierend, aber ein bisschen erwachsener geworden, professioneller geworden natürlich. Und deswegen passt OMR da einfach besser, da passt mehr drunter.
So, jetzt kommen wir mal zur Sache, nämlich zur nächsten OMR. Und wenn ich das so mir anschaue, dann machst du eigentlich genau das Gleiche wie vor 10 Jahren. Ja, sind ein paar nette Leute und die möchte ich da haben. Fangen wir an mit Tom Brady. Das ist ja hochinteressant. Also wir reden heute über Personal Branding. Wir reden über bei den Influencern darüber, dass wir ihre Reichweite versuchen zu monetarisieren. Was war die Geschichte von Tom Brady oder warum ist er relevant für uns? Ja, ich rede jetzt immer, alle meine Fragen gehen aus der Sicht der Marketingbörse, also aus der Sicht von Marketern.
Naja, also ich meine, mir ist immer wichtig, wenn man jetzt über die großen Namen spricht, erstmal zu betonen, dass wir da jetzt, glaube ich, wieder mit 600 oder 700 verschiedenen Speakern auflaufen. Das heißt, wo ich am meisten stolz bin, weil am meisten Zeit auch reinfließt und Arbeit und Aufwand, ist diese Bandbreite darzustellen. Das ist das, dass du halt von bis da hast, dass du wirklich sehr, sehr dezidiert dich irgendwie mit Affiliate-Marketing-Themen beschäftigen kannst, die da auf hohem Niveau oder sehr, sehr zeitgenössisch quasi erklärt werden. Und dann halt am anderen Ende sind dann vielleicht irgendwelche Personen der Zeitgeschichte, die jetzt vielleicht gar nicht im Marketing exzellent sind, aber halt als Person Dinge bewegen über eigene Marken, über Reichweiten, über Investments. Und so, da diese Bandbreite ist es eigentlich. Und Tom Brady ist halt das eine Extrem. Und ja, da hatten wir schon jetzt ja immer über die Jahre verschiedenste Highlights. Haben wir auch weiterhin. Der ist, würde ich mal sagen, einfach als Figur interessant. Ja, das ist...
Lass mich an von meinem Husten, der ist immer so. Also red ruhig weiter.
Ja, Marketing und Sport, damit fängt es schon mal an, haben eine hohe Nähe mittlerweile. Es ist sehr eng. Er ist eines der weltweiten Gesichter also für Sport, für für diese neue Art von Sport und Entertainment, wie das so zusammenfließt. Da gibt es extrem viel zu besprechen. Er kauft sich in verschiedene Mannschaften ein, dem gehört ein Anteil an einem NFL-Team. Die NFL kommt nach Europa, hat alle Arten von Partnerschaften. Das ist so eine riesige Welt, wenn man guckt, was der alles macht von eigenen Getränkemarken, Klamottenmarken und so weiter. Da gibt es viel zu besprechen, aber er ist sicherlich nicht der, und das ist ja auch immer mal so ein bisschen so ein Thema, der jetzt allen Gästen das Marketing neu erklären soll bei uns. Das kann er nicht und das ist auch nicht die Idee. Dafür gibt es ganz andere Teile.
Das ist klar. Aber es geht ja immer beim Marketing auch um Marketingkooperationen in irgendeiner Weise. Ja. Und Synergien zwischen zwei Marken sind immer gut und eine Marke sind eben auch Personenmarken. Und wir haben dieses Influencer-Marketing, wo ja wirklich die Budgets auch steigen und verschoben werden und aus gutem Grund.
Ja, also genau, es gibt da sehr, sehr viel Überlappung und Personenmarken ist sicherlich ein Thema. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen die Inspiration, jemanden zu sehen, der halt nicht nur durch Zufall mal irgendwo gut war, sondern es über Jahrzehnte oben gehalten hat, eine gewisse Leistungsfähigkeit, die außergewöhnlich ist, einfach Grenzen verschoben hat. Das macht ja immer auch mal Spaß zu sehen und sich da inspirieren zu lassen. Und insofern ist es das ganze Paket.
So, jetzt gehen wir mal Richtung Marketing. Scott Galloway ist mit dabei. Also der gehört ja mit zur Stammbesatzung der URL. Ja. Und ist auch immer mit dabei, immer wieder inspirierend. Und damit sind wir bei einem Thema, nämlich dem Thema Markenmacht und Marke. Und was ist deine Einschätzung? Wir Online-Marketer haben stark lange Zeit immer nur an Performance gedacht und an Cost per Click und so weiter, aber nie gemerkt, wie wichtig eigentlich die Marke ist. Wie siehst du dieses Thema?
Ja, es ist so ein bisschen ein Pendel, ne, das da so hin und her sich bewegt und sich in den letzten Jahren schon bewegt hat. Natürlich war das auch so, als Performance-Marketing im Netz so seine Blütephase hatte, angefangen vielleicht vor 10, 15 Jahren. Da war das halt auch unfassbar, was da für Möglichkeiten auf einmal entstanden sind. Mit der Geburt halt von Google und mit der Geburt von sozialen Netzwerken und Werbung bei Facebook und so. Das war auch klar, dass man da musste man quasi auf Performance Marketing gehen, weil der Kanal sich so verändert hat, so neue Möglichkeiten entstanden sind halt mit diesen Plattformen, die damals ja auch vergleichsweise günstig waren, viel günstiger als heute, wo ganze Firmen aufgebaut wurden, die es wahrscheinlich gar nicht gäbe, wenn es nicht damals Google gegeben hätte. Von Zalando bis Check24, die größten, zumindest deutschen Digitalfirmen, würde ich behaupten, nicht geben, wenn nicht damals Google solche neuen Möglichkeiten erschaffen hätte. Nun haben mittlerweile jetzt ein paar Jahrzehnte oder Jahre später das viele andere Firmen begriffen, die Kosten sind gestiegen, Google ist jetzt einfach ein Hygienefaktor, man muss das machen, alle sind da. Das hat sich jetzt ein bisschen da eingependelt und dann ist vielleicht die Relevanz von Performance-Marketing entsprechend analog jetzt nicht mehr ganz so groß und man guckt wieder mehr Richtung Marke, weil halt diese Quick Wins, diese Land-Grab-Phase jetzt vorbei ist und man trotz KI und auch trotz TikTok jetzt nicht mehr so die neueste Plattform hat, wo man sagt, okay, wow, hier gehen ja Sachen. Also das war damals bei Google schon ziemlich einmalig.
Jetzt komme ich mal zu jemandem weg vom Marketing, weg von Influencern. Warum hast du Lars Klingbeil eingeladen? Was soll der erzählen, was nicht Carsten Wildberger viel besser erzählen kann?
Na, Carsten Wildberger kommt ja auch. Also sind ja beide da.
Ja, das ist eben auch so.
Und ich meine, am Ende ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir machen nicht viel Politik bei uns, aber ab und zu mal vielleicht Leute, die wichtige Ämter haben, die machen wir. Und Lars Klingbeil ist ja Vizekanzler unter anderem, aber auch Finanzminister. Und da hängen einfach die Themen ja schon sehr eng zusammen. Wenn man so ein bisschen mal die Makrobrille aufsetzen möchte, wenn man mal hören möchte, okay, was denkt die Bundesregierung im Zweifel über die Rolle von digitalen Plattformen, von europäischen, als auch natürlich von amerikanischen oder chinesischen. Das sind ja Fragen, die sind hochpolitisch, die ganzen Plattformen haben eine politische Rolle eingenommen. Unsere Branche ist ja, ob wir das nun wollen oder nicht, von einem, so am Ende des Flurs sitzt noch jemand, der macht Online-Marketing, bis hin zu jetzt wird Weltpolitik und Online-Marketing hängen eng zusammen. Das war, jetzt wird darüber diskutiert, wem TikTok in den USA gehört und also früher war das ja undenkbar. Da warst du, ich weiß noch genau, als ich angefangen habe, da war so ein bisschen so, die wirklich guten BWL-Studenten, die wollten ins Marketing und die etwas weniger leistungsstarken, die wurden dann ins Online-Marketing noch vielleicht, wenn sie Glück hatten, übernommen, so ungefähr. Und das hat sich halt einfach verändert. Und am Ende ist es auch Ausdruck dessen, dass wir mittlerweile die großen Themen bei uns verhandeln, und dazu gehören auch entsprechend relevante Politiker. Dann und wann hatten wir vor 2 Jahren ja auch schon mal damals mit dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister, und das spielen wir jetzt halt nochmal. Das sind, Frau Reich ist ja nicht da, die würde auch gut zu uns passen, aber das sind so die...
Ja, relativ schnell drüber hinweg, aber wenn du ihn persönlich sprichst, dann wäre es schön, wenn du ihn mal fragst, warum wir uns das gefallen lassen, dass wir hier wie Kolonien vor 100 Jahren ausgebeutet werden, indem die großen Tech-Konzerne hier uns aussaugen, die Werbegelder raussaugen und die nicht anständig versteuern. Also da sind ein paar Fragen an die Politik, die wir sicher haben.
Absolut.
Und man den auch löchern, und wenn er auf so einer Veranstaltung ist, ihn auch ein bisschen grillen, dass da einfach ein bisschen mehr geschieht.
Finde ich gut. Also das ist und das sind auch alles Sachen, die da nicht nur du wahrscheinlich, sondern viele Menschen im Kopf haben und die wir versuchen, da auch hinzutragen. Am Ende ist natürlich jetzt die Frage, wie wird er sich dann äußern, was ist da möglich, aber man versucht ja generell, du siehst auch daran, wie die Themen zusammenhängen, wie sich da die Welten überschneiden mittlerweile, und deswegen auch ein Finanzminister bei uns.
Jetzt komme ich mal zu meinem Lieblingsthema, und das ist, was heißt mein Lieblingsthema, unser aller Lieblingsthema, das ist das Thema KI. Du hast Meredith Whittaker eingeladen. Ich fange mal anders an. Ich war sehr gespannt im Jahr 2023 auf deine Keynote und habe gedacht, Mensch, der redet ja nur noch über KI, aber 2023, das heißt also ein paar Monate, nachdem eben ChatGPT die generative KI öffentlich vorgestellt hat, war eigentlich von dir so wenig Begeisterung da zu hören. Und jetzt habe ich hier also die KI-Kritikerin Meredith Whittaker, die zu Recht natürlich auf die enormen Risiken hinweist. Das ist überhaupt keine Frage. Was ist denn da deine Einschätzung? Das habe ich so direkt noch gar nicht gefragt. Also was ist, bist du total begeistert oder sagst du, oh Scheiße, da kommt echt Scheiße auf uns zu?
Erstmal ist es ja generell mein Job und deiner ja auch ein bisschen, die neuen Trends, die es so gibt, dann auch durch Dorf zu treiben. Ne? Wir brauchen ja ständig in unserer Branche die nächste Sau, so ein bisschen, der wir dann uns beschäftigen können. Und da bin in dem Game bin ich ja ganz offensichtlich auch drin. Und als dann KI kam, war dann klar, wir spielen das, das interessiert die Leute gerade, das ist gerade das Thema, was aufkommt. Und dann haben wir das erstmal ein bisschen, ja, so breit gespielt, so als neuen Hype. Dann haben wir versucht, irgendwie schon im letzten Jahr ein bisschen anzufangen, was kann man denn damit konkret machen oder wie kann man sich da auch von profitieren? Es war gar nicht so einfach, weil so viel gab es dann gar nicht. So, und dann wird es sicherlich dieses Jahr so sein. Wir beschäftigen uns dann halt damit auch durchaus kritisch. Wir wollen wieder zeigen, was kann man damit schon machen. Das ist ja schon noch ein bisschen mehr geworden. Das entwickelt sich ja auch. Aber ich glaube, wir sind generell in so einem Prozess, wo auch hier und da ein bisschen Luft rausgelassen wird und wo vielleicht, okay, am Ende bleiben vielleicht dann doch nicht alle Firmen, alle Modelle stehen. Am Ende ist vielleicht was, was Google dann oder wenige andere machen. Also wir zeichnen vielleicht so ein bisschen die Entwicklung in dem ganzen Bereich gerade nach. Ich glaube, alle, die das enger beobachten, haben ja auch eine, sagen wir, eine gewisse Ernüchterung. Ich will jetzt nicht sagen von einer geplatzten Blase, das wäre übertrieben, aber eine gewisse Ernüchterung oder Realisierung von auch ja Fristen die oder Zeiträumen, wie es dann braucht, bis Sachen wirklich mal in der Breite funktionieren. Die sind noch gar nicht erreicht und das realisiert man dann halt. Und da gehören wir auch dazu. Also ich bin da so wie bei vielen Themen jetzt nicht klar positioniert als Kritiker oder als totaler Euphoriker oder Visionär oder Idealist. Ich denke, da kommen sicherlich Möglichkeiten rein. Ich würde mir wünschen, dass KI uns nach vorne bringt. Wir brauchen ja nun als Gesellschaft, auch gerade in Deutschland, mehr Produktivität und Wachstum. Und wo soll es denn herkommen, wenn ich aus KI, also das wäre schon toll. Nur sehe ich jetzt noch nicht so viele Cases, wo man sagt, okay, wow, hier ist ja wirklich jetzt der Produktivitätszuwachs enorm. Stattdessen gibt es halt auch Cases, wo man sagt, okay, boah, das braucht die Welt sicherlich nicht, irgendwelche KI-Verschlüsselung im Netz. Ja. Ne? Also wir gucken uns das kritisch an, versuchen da alle Winkel auszukehren. Aber also du erlebst mich da so als irgendwo in der Mitte und durchaus auch jemand, der sagt, naja, nach dem Halbjahr und versuchen wir jetzt in die Anwendung zu kommen oder halt auch ein bisschen Luft rauszulassen.
Ich frage mal in eine andere Richtung. Mhm. Ihr habt jetzt wieder irgendwie 600 bis 700 Speaker, die ihr auf der Bühne habt. Ihr so habt so und so viele Bühnen. Ihr habt Masterclasses und Vorträge und. Das ist doch ein Wahnsinnsjob. Wie viele Leute seid ihr eigentlich?
Wir sind also insgesamt in der Firma mit unseren anderen Geschäftsmodellen, die wir noch betreiben, Softwarevergleich, Podcaststudio, Weiterbildung, sind wir 400 Leute.
So, und wie viel davon von den 400 sind wirklich mit dieser OMR beschäftigt, dass also so jetzt, also gerade jetzt auch, ihr habt ja dann auch temporäre Kräfte auch, aber nehmen wir mal die Festangestellten, die jetzt die Monate mit OMR beschäftigt sind.
60, 70 bestimmt, ja.
Genau, und die haben echt einen scheiß Job, weil das ist ein wahnsinnig viel zu tun. Ja, und wie weit setzt ihr selbst KI ein und an welchen Stellen oder wo weißt du, dass ihr KI einsetzt?
Also es sind eher so die kleineren Stellen. Ne? Wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, wird der mit KI nachbearbeitet, der Ton.
Ja, klar.
Wenn wir jetzt Texte schreiben für die Webseite oder auch Speaker-Announcements machen, dann werden die mit KI ins Englische übersetzt. Ja? Nochmal gegengecheckt häufiger, aber auch mit KI. Und so gibt es verschiedenste Stellen, ich würde mal sagen, bei uns ist das Thema Automatisierung eigentlich fast noch wichtiger als das Thema KI gerade. Also wir versuchen effizient zu sein und die Leute zu entlasten über eine hohe Automatisierung. Das geht natürlich so ein bisschen auch Hand in Hand und das überlappt so. Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn du mich jetzt fragst, womit beschäftigen wir uns noch mehr, dann ist es eher so, wie können wir irgendwelche Mail-Prozesse, irgendwelche Marketing-Prozesse eher automatisieren, als jetzt, dass überall jetzt KI reinkommt. Aber es gibt bei uns, das ist auch interessant, sicherlich 10, 15, 20 KI-Prozesse, die ich gar nicht kenne, wo halt jemand...
Ja, ja, klar, natürlich, wo einzelne Personen irgendwie Sachen wunderbar gemacht haben und eben auch dann vielleicht schon die ersten eigenen KI-Agenten eingebaut haben, das kann durchaus sein. So, aber du bist noch nicht der Arbeitgeber oder die Führungskraft, die jetzt mit KI-Agenten direkt zu tun hat. Das heißt, vielleicht ist die Situation einfach die, der Markt gibt uns zu wenig. Du hast keine Event-Marketer, die du einfach so als KI-Agenten einstellen kannst.
Nein, die gibt's nicht. Ich meine, das ist ja auch was ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, in vielen Bereichen ist das halt noch am Anfang. Ne? Also auch wenn du dir jetzt anguckst, wir bereiten ja gerade die Präsentation vor, die dann der Roland und ich da halten und dann haben wir mal aus Spaß irgendwie geguckt, was macht denn so ein KI-Agent, wenn man zum Beispiel versucht, einen Familienurlaub zu buchen. Dann sieht man halt so, wenn man da mal so ein Videoscreen dann laufen lässt, was dann der Agent dann da macht, dann hat dann genau dasselbe Problem, irgendwelche Cookie-Banner wegzuklicken und dann irgendwelchen Ferienhausportalen da Personenzahlen einzutragen. Der macht das Gleiche wie wir. Also es ist nicht, dass da jetzt schon alle Schnittstellen funktionieren, dass da alle Protokolle ineinander greifen. Das ist einfach eine frühe Phase. Und wir sind da und gucken uns um, sind dabei. Wir nutzen sicherlich, wir haben jetzt hier auch, wir hatten verschiedene Gemini-Lizenzen, die wir auch prüfen, wo ich jetzt ein paar Mal gefragt habe, das ist ja auch teuer, brauchen wir das? Ja, brauchen wir. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wegen der KI könnten wir jetzt statt 400 Leute vielleicht nur noch 180 sein. Auf keinen Fall.
Okay, gut. So, zurück zu eurem Programm und zu den bekannten Speakern. Den TV-Koch Steffen Hensler hast eingeladen. Was soll der uns denn...
Na, der ist ja wohl nun der größte Influencer und Plattformbespieler der Welt. Ja? Also der, glaube ich, kann in diesem Bereich Food schon viel erklären. Da kann man von dem viel mitnehmen. Aber grundsätzlich gilt er natürlich auch in die Kategorie Tom Brady. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der ist jetzt der KI-Experte. Also da gibt's ja auch welche, die du jetzt vielleicht nicht vorlesst, weil die nicht so prominent sind. Aber der Steffen ist dann sicherlich eher auch jemand, der so als Personenmarke im Kochbereich die verschiedenen Plattformen seine Erfahrungen erteilt, ja.
Okay. Jetzt kommt, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber du weißt, wo ich sitze?
Gerade nein, nee, weiß ich nicht.
Gerade nein, okay. Im Ort Waghäusel. Also ich bin seit 1998 hier in Waghäusel. Ich bin damals von Berlin hierher gezogen. Mhm. Und Waghäusel hat ein Problem, es ist viel zu unbekannt. Wir sind nämlich bekannter Festivalstandort. Waghäusel ist ein sehr bekannter Festivalstandort, aber hat das Problem, dass der Name Waghäusel zu wenig bekannt ist. Aber zum Glück gibt's Philipp Westermeier, du tust was dafür. Weißt du, was du dafür tust für die Bekanntheit von Waghäusel?
Oh, also erstmal Waghäusel.
War eine gemeine Frage.
Zwischen Heidelberg und Karlsruhe, ne?
Ist es, genau, das ist schon mal das Wichtigste, richtig. Wir sind also genau zwischen Mannheim, Karlsruhe und Heidelberg und der Stadt Speyer sind wir genau in der Mitte von Deutschland. Und weil wir waren gerade beim Thema Foodblogger, Und da gibt es also eine Person, die hier begeistert backt und das auch dann in Videos gemacht hat. Und
ah, Sally.
Jetzt haben wir sie, genau. Wir sind bei Sally. Und was reizt dich an Sally?
Naja, ich meine, die ist ja nun, würde man sagen, mit YouTube groß geworden. Es gibt, glaube ich, wenige Personen, die YouTube so genutzt haben, so gut kennen, so auch ja am Ende für sich gehebelt haben und ihre ganze Erfolge, ihre ganze Firma, ihre ganze Marke, ihre ja überragende wirtschaftlichen Eckdaten, die kommen ja alle aus YouTube. Und das, ich glaube, da kann man sich schon sehr viel mitnehmen, sehr viel auch wirklich lernen. Da geht es dann schon ein bisschen operativer zu. Das ist dann schon über Tom Brady hinaus, würde ich sagen. Da kann man wirklich einmal, da wird auch sicherlich nachgefragt werden, wie ist das, warum machst du das? Also ich finde, dass die jetzt gerade für das Thema Online-Marketing ja nun wirklich richtig steht und was zu erzählen hat und da Insights hat, die hat ja so keiner. Und die Zahlen oder die Relevanz, die sie aufgebaut hat, die spricht ja für sich.
Und was ich persönlich sehr, sehr schätze an Sally, sie ist absolut authentisch. Sie ist dermaßen authentisch und das ist das, was im Moment für Marken eine unheimliche Priorisierung auch hat, nämlich die Authentizität ganzer Marken. Aber was sie auch noch drauf hat, ist, sie hat eine eigene Community. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was dann auch auf der OMR angesprochen wird, oder?
Absolut, absolut. Ich meine, Communities sind ja generell auch schon seit Jahren immer im Marketing ein Thema, weil wir alle wissen, Communities bauen Brands, helfen Brands zu erschaffen. Es ist, also Community ist Marketing, das ist auch ganz eng verknüpft mittlerweile. Und da ist sie sicherlich sehr gut drin. Auf welchen Plattformen hat man die Leute, wie erreicht man die Leute, wie spricht man mit denen, welche Geschwindigkeit wächst sowas, da gibt es ja so viele Fragen und ich kenne diese Frage, mir fallen sie sofort ein, weil ich die im Podcast auch regelmäßig stelle, aber da ist sie perfekt für.
So, und jetzt komme ich mit zwei bekannten Speakern, die du da hast. Der eine ist ein Banklehrling, der also 1989 zumindest in Bielefeld als Banklehrling angefangen hat und heute gerade in der Presse ist, weil er hervorragende Zahlen geliefert hat, also als Bankmanager ganz wunderbar. Ich rede von Christian Sewing. Ja. Und auf der anderen Seite hast du auch noch Bettina Orlopp mit dabei von der Commerzbank. Was bitteschön sollen die uns in Richtung Marketing erzählen?
Na, also da muss man sagen, das ist schon eher so ein bisschen die Welt über das Marketing hinaus. Also wir sehen mittlerweile die OMR ja auch als Plattform, wo verschiedene andere Themen gespielt werden oder unter der Marke. Das ist ja nicht mehr nur Marketing und wir nennen das dann bei uns intern so Journeys, also Reisen. Man kann unser Festival auch als jemand besuchen, der sehr stark an Finance-Themen interessiert ist oder an E-Commerce-Themen zum Beispiel oder eben halt an Marketing-Themen. Aber es gibt so 7, 8 Journeys, die wir wirklich wohl sagen, okay, das sind Industrien oder Personen aus der Branche, die sollen bei uns ein sehr persönliches, aber sehr hilfreiches für sie Event kuratieren können aus unserem Angebot. Dadurch ist Finance da bei uns ein wichtiges Vertical ist, dann macht es halt auch Sinn, die größten Köpfe der Finanzbranche natürlich da zu haben. Und das ist dann bei Christian Sewing und Frau Urlaub oder auch bei Christian Hecker von Trade Republic, der ist, glaube ich, noch gar nicht angekündigt, der wird auch da sein. Zum Beispiel, das sind dann so die Köpfe dieses Bereichs. Also wir versuchen da wirklich ganz explizit, wird auch für E-Commerce, da wird auch ein Robert Gens dann noch angekündigt werden von Zalando zum Beispiel. Also dass wir sagen, für diese Fachbereiche, die bei uns auch stattfinden sollen, die man auch erleben können soll, neben dem Marketing, da wollen wir dann auch die größten Köpfe haben. Und das ist dann im Finance-Bereich, im E-Commerce-Bereich und wie gesagt, das sind so einige der Journeys, die wir da haben.
Ich frage mal weiter und jetzt kommen wir zu gemeinsamen Bekannten aus langer Zeit. Philipp Klöckner ist natürlich genauso wie du auch mit dem Online-Marketing groß geworden. Und wenn man euch beide hört, und man konnte euch beide ja gerade hören, dann habt ihr beide noch irgendwo in dem Bereich ab und zu etwas zu erzählen. Aber beide seid ihr jetzt, du bist der Unternehmer, du hast in deinem Podcast wirklich auch ganz viele Unternehmer und Philipp Klöckner ist eben der Tech-Analyst und ihr redet da auch sehr viel über Aktien, Investitionen und solche Dinge. Das ist die Hauptmotivation, Philipp Klöckner, weil der gehört ja auch zum Stammpublikum auf der OMR und reitet mal ganz viele Menschen, begeistert ganz viele Menschen mit seinen Insights.
Also das ist irgendwie, ich meine, wie du es schon so beschreibst, ne, es gibt ja kaum so ganz eindimensionale Karrieren und über Jahre hinweg. Und ich meine, das Witzige ist, wir haben beide dazu zeitgleich mit Online-Marketing mal angefangen. Der Philipp und ich, der Pip und ich, und er ist jetzt ja so eine Art deutscher Scott Galloway geworden, so ein Analyst und so, auch irgendwo Berichterstatter. Und ich sehe mich vor allem als Unternehmer, aber mittlerweile ist der Pip ja auch viel mehr als Online-Marketing. Er ist ja dann auch immer mehr Richtung Investor, Aktienexperte gegangen, ist ja seit Jahren ja ein bisschen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in zahlreichen Börsenpodcasts zu Gast. Und so kombinieren wir beide oder haben wir beide verschiedene Pfade genommen aus dem Marketing heraus. Er ist mittlerweile, muss man auch sagen, richtig auch tief drin in KI-Fragen. Es passt auch ganz gut zu Aktien und so. Also der Pip wird bei uns wahrscheinlich wieder einen KI-lastigen Vortrag halten. War in den letzten Jahren auch so und du hast vollkommen recht. Der hat da seine eigene Personenmarke erschaffen, seine eigene Community aufgebaut. Da werden wahrscheinlich zigtausende Leute darauf warten, dass der Pip jetzt wieder loslegt. Also insofern ganz witzig zu sehen, wie so die Wege verlaufen und wer dann wohin gezogen wird, welchen Neigungen und welchen Optionen und Chancen folgt. Aber irgendwie hat das Online-Marketing uns beide mal in die Welt gesetzt. Und jetzt sind wir dem immer noch verbunden, aber auf ganz andere Art und Weise und haben auch daneben noch ein paar andere Wege gefunden. Ab und zu treffen wir uns dann und also finde ich sehr schön zu sehen.
Persönliche Frage, wie oft hörst du Podcast oder ganz konkret, wie oft hörst du von Pip den Podcast?
Also Podcast höre ich jeden Tag und den von Pip höre ich, würde mal sagen, ich höre jede Woche rein. Also ich höre jetzt nicht beide Folgen, wir machen ja auch zwei die Woche, jede Woche komplett durch, aber ich höre jede Woche rein, gucke eigentlich immer, was sind so die Themen, was haben sie, mal spule ich ein bisschen vor oder höre nur mal eine Viertelstunde aus einer Folge, aber ich bin da schon einigermaßen im Bilde, würde ich sagen, was die da machen. Ja,
ja, also im Moment gerade spannend, also Mittwochabend war halt Mittwoch früh schon der Podcast, also gemacht wurde er am Dienstag und heute oder morgen früh sind wahrscheinlich auch die neuesten News noch nicht mit drin, weil die halt heute Nacht erst um 10 Uhr rauskommen, wenn eben Google da mit dabei ist und Amazon und berichten. Und
Genau, die Quartalszahlen, ja genau.
Ja, genau. Das wird ja immer spannend und das macht er immer sehr schön und sehr dezidiert und sehr wertvoll. So, wir gehen mal ganz kurz weiter. Verena Pauster, was ist an der für dich so spannend?
Na, die ist ja Chefin des Deutschen Startup-Verbands und allein deswegen schon für uns relevant, weil natürlich Startups auch irgendwie für alle unsere Journeys, für Marketing und Online-Marketing, das war auch früher vielleicht noch mehr als heute, hing das sehr stark zusammen, die Startup-Szene, die Online-Marketing-Szene, das hat sich auch ein bisschen voneinander entkoppelt, weil die ganzen frühen E-Commerce-Startups und so, die brauchten alle Marketing. Heute KI-Startups, das ist wieder was anderes. Aber also da gibt es eine starke Heritage dieser beiden Bereiche und das ist auch sowas, die natürlich...
Podcast, also sie macht ja live von der Bühne auch Podcast, finde ich auch eine klasse Idee.
Ja, und die ist ja einfach eine Person, die mittlerweile für die deutsche Wirtschaft irgendwo steht. Die ist bei uns Podcasterin, Fast and Curious, die ist in Digitalthemen drin, die ist eine der, sagen wir, sehr bekannten weiblichen Stimmen der deutschen Digitalwirtschaft oder Wirtschaft generell. Und deswegen ist das, finde ich, bei ihr auch so ein bisschen so ähnlich wie bei Scott Galloway, wie bei Pip, wo man sagt, irgendwie, natürlich haben wir seit Jahren immer, freuen uns immer, dass wenn Verena dazu kommt.
Ja, und dann hast du ja eben angesprochen, also Wachstum, wir brauchen, man braucht Marketing heute, braucht man definitiv, also nur was Gutes machen reicht nicht, man muss auch drüber reden. Und da hast du Lea Sophie Kramer mit dabei und sie ist mit ihren Growth Learnings ganz, ganz prominent auch vertreten. Was schätzt du an Lea Sophie Kramer?
Kann man eigentlich ähnlich sagen wie bei Verena. Die beiden sind ja da auch eng verbunden. Jetzt ist sie gerade auch übrigens wieder da als Investorin unterwegs. Ja, hat so ein Fonds dezidiert für neue Sportarten erschaffen. Auch da wieder so ein gewisser Link zu Tom Brady. Also die die Dinge, sieht man da auch so ganz schön, vielleicht durch Zufall jetzt gerade, ist ja nicht vorbereitet, hängen echt zusammen. Aber natürlich ist sie auch Investorin, ist, glaube ich, im Board von KKR, die ja nun wiederum in digitalen Firmen investieren, für die deutsche Wirtschaft mittlerweile relevant sind. Da hängt so vieles beieinander. Dann ist sie auch mittlerweile auch eine Art Influencerin, ne? Wenn man jetzt gerade auf Lea guckt. Ich glaube, die ist in bestimmten Kreisen tatsächlich einfach sehr, sehr einflussreich. Ja.
So, jetzt haben wir in der Regierung eine vernünftige Person, die da mal ein bisschen weiß, wovon sie redet. Ich rede von Carsten Wildberger. Danke, dass du dich mit eingeladen hast, auf jeden Fall. Das ist eine klasse Sache. Wenn du ihn ankündigen würdest, was würdest du zu ihm sagen? Wenn du jetzt live auf der Bühne saßt, hier haben wir Carsten und so weiter, oder ja. Weg, würdest du ja am Ende noch schnell.
Also ich würde sagen, ich bin ihm ja sehr dankbar, dass er das macht, dass er als Quereinsteiger sozusagen einen sehr gut bezahlten Job in der Wirtschaft irgendwie aufgibt, um sozusagen uns allen da irgendwie zu dienen und uns allen zu helfen. Und das ist erstmal spannend, wie er das, was er davor hat, was er davor gefunden hat, wie so jemand, der jetzt seit ein paar Monaten erst in die Politik reinguckt, was er da sieht, wo er uns hinsteuern will, sozusagen als Land in dem Bereich. Und der Carsten, der wird das Event auch eröffnen. Ich finde, das passt so, dass wir haben zum ersten Mal einen Digitalminister. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich auch ganz passend, wenn so ein großes Digital-Event wie die OMR dann auch entsprechend eröffnet würden und der erste Auftakt würde dann von ihm käme. Und dann wird am Dienstag morgen am 5. Mai der Carsten da so ein bisschen einmal State of the Union da so ein bisschen erklären. Und dann fängt das Event so richtig an.
So, und jetzt habe ich noch eine Sache, nämlich über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, so ein bisschen E-Commerce in die Richtung. Und da gibt es zwei Stichworte, nämlich Live-Commerce oder Social Selling. Und es gibt auch das Thema Retail Media. Und da hast du Grant LaFontaine eingeladen, den Gründer von Whatnot. Und das finde ich eine wunderbare Sache. Wie schätzt du da die Entwicklung ein? Also bleiben wir mal oder starten wir mal mit dem ganzen Thema Live-Shopping.
Ja, also ich finde, da gab es ja schon viel Enttäuschung auch so, ne, wie bei vielen.
Deswegen frage ich, in Asien klappt super, aber irgendwie nicht so richtig, oder wie?
Genau, ja, so sehe ich es auch. Ich bin da kein Experte für. Ne? Also ich meine, es ist ja auch wichtig, dass, obwohl wir da alle Leute zusammenholen, wir natürlich jetzt hoffentlich gut darin sind, die Leute auszuwählen, aber nicht in deren Inhalten. Und ich kann zu Live-Shopping jetzt auch nicht sagen, wann es kommt, wie es kommt. Aber ich meine, Fakt ist, in bestimmten Gegenden auf der Welt klappt super. Es gibt jetzt für mich keinen erkennbaren Grund, warum es nicht auch hier in einem höheren Maße funktionieren sollte als bisher. Die Frage ist nur, wann kommt das, woran liegt das, wer kriegt das hin, wer kriegt das nicht hin? Und das ist einfach ein modernes Thema gerade, das uns beschäftigt oder das viele in der Branche beschäftigt, wo man sich auch immer fragt, wo kriege ich jetzt neue Kunden her, wie kriege ich jetzt vielleicht auch nochmal eine Chance auf Aufmerksamkeit und Relevanz. Und dann gucken viele Firmen da ja mal hin und sehen das und kriegen das ja auch mal irgendwo erzählt. Und dann ist auch unser Job, das irgendwo abzubilden, da das Interesse aufzufangen. Und so, ich habe da ehrlicherweise jetzt keine genaue Insights. Ich habe selber gedacht, Mensch, jetzt mit TikTok, da könnte es vielleicht einen Sprung geben in dem Bereich. Hat in den letzten Jahren.
Du nennst gerade TikTok. Was ist denn deine Einschätzung, wie es jetzt weitergeht mit diesen zwei TikToks? Also wir haben ja jetzt die Situation, dass es da ja quasi zwei TikToks gibt.
Ja. Also ich bin gespannt. Ja. Ich habe es, glaube ich, beim Pip oder wo gehört, dass der vermutet, dass irgendwann das deutsche TikTok-Geschäft auch quasi von dem amerikanischen dann besessen werden sollte, mehr von dem chinesischen, dass dann irgendwann die Amerikaner Druck machen, dass die auch zukaufen wollen mit ihrem TikTok-Vehikel. Also das sind ja so ein paar sehr spezielle Entwicklungen.
Ja, da war es wirklich Spannendes vor, weil wir hatten ja auch mal die Situation, dass es bessere und schlechtere Suchmaschinen gibt und damals hat einfach die bessere gewonnen und es gibt TikTok und es gibt vielleicht noch irgendwie eine Kopie von TikTok. Die Frage ist, was das bessere TikTok ist.
Ja, ich bin gespannt.
Einiges, was den Algorithmus angeht, einige Vorteile und einige Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Portalen.
Wobei ja nach meiner Wahrnehmung da auch sicherlich Politik eine Rolle spielt und die Politik ist einfach sehr schwer vorherzusagen. Gerade die Amerikaner sind ja sehr dynamisch in bestimmten Bereichen oder in fast allen Bereichen. Also insofern, da traue ich mich so Thesen, wie das da jetzt weitergeht, kaum zu. Ich bin auch ehrlicherweise mit den beiden Produkten gar nicht so persönlich kundig. Ich finde immer, man kann dann auch mal so ein bisschen spekulieren, wenn man die Plattform als Nutzer vielleicht ganz gut kennt. Also jetzt, wenn du mich jetzt zu LinkedIn fragen würdest oder so, dann, aber bei TikTok, ich könnte zum Beispiel gar nicht sagen, was die inhaltlichen Unterschiede der beiden Plattformen sind.
Also du meinst jetzt von den beiden TikToks?
Ja, genau.
Ist kein großer Unterschied, weil im Moment ist es ja das Gleiche. Aber in Zukunft, also die Weiterentwicklung geschieht halt überwiegend in China. Und da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, TikTok ist für mich ein Newsportal. Man glaubt es kaum, aber es ist für mich ein Newsportal. Ich bekomme dort live Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen, die mich bewegen. Ich bin da absolut fasziniert davon. Aber mir ist natürlich klar, dass ich einige Informationen damit nach China gebe. Und damit, wo wir schon mal miteinander reden, was ist denn deine Einschätzung? In Polen werden ja zuerst die chinesischen Autos verkauft, weil natürlich jedes digital vernetzte Gerät, Social Media besonders, aber auch andere Dinge, die sind natürlich potenzielle Spionageinstrumente und wir leben in einer Welt, die sich verändert hat. Was ist da so deine generelle Wahrnehmung?
Ja, ich verfolge das natürlich auch. Gleichzeitig fällt es mir total schwer, da jetzt eine stabile Meinung zu äußern, weil das ist, du liest das, du hörst das, die Dinge entwickeln sich, die werden dann teilweise auch aus dem Sachverhalt mal rausgerissen. Da kommen Headlines, die, wenn man dann tiefer reinbohrt, vielleicht gar nicht so ganz den Eindruck aufrechterhalten, den man vom ersten Blick vielleicht gehabt hätte. Also ich sehe sicherlich das Thema Spionage und so, das hat eine neue Brisanz vielleicht zuvor, vielleicht 15, 20 Jahren. Ob das jetzt über chinesische Autos besonders effizient möglich ist und passiert und oder welche Rolle dann jetzt der polnische Markt spielt. Dazu bin ich zu wenig der Geostratege, um da jetzt was Neues beitragen zu können. Aber ich lese es ja auch und weiß, da tut sich was. Aber ich bin vielleicht ganz generell noch so ein bisschen zum Abschluss. Ich bin auch einfach gar nicht so meinungsstark. Man ist ja immer überrascht, wie die Leute dann teilweise sich wirklich vermeintlich auskennen mit Dingen und Leute, die waren dann total tief in Corona-Fragen drin und sind jetzt total tief in Militärfragen drin und oder in jetzt E-Auto-Fragen. Ich kenne mich mit dem Markt so aus, das ist mein Thema.
Wir bleiben mal, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Wir bleiben mal bei unserem Thema Online-Marketing. Ja. Und als letzte Frage, weil Retail Media, also Grant LaFontaine wird ja auch hat viel Erfahrung mit Retail Media. Das ist im Moment sehr, sehr stark am Kommen. Ist auch bei euch am Kommen als Thema. Und wir haben damit auch Retail Media in den Märkten, im echten Leben, mit Monitoren überall, mit Digital Out of Home. Was ist da deine Wahrnehmung, deine Einschätzung? Also Online-Marketing verlagert sich nach draußen ins echte Leben.
Das ist so. Das ist irgendwie jetzt auch schon zu sehen, wenn man so auf irgendwelche Stadtbilder so guckt, ne, dann in S-Bahn, in Bahnhöfen, dann das ist auf jeden Fall so, dass diese Ströer oder andere das ja sehr erfolgreich entwickeln. Ich glaube, dass es Außenwerbung dann da eine große Rolle spielt, jetzt ja schon seit längerem, das wird auch in Zukunft, glaube ich, so bleiben, und auch, dass neue Bereiche erschlossen werden, dass immer mehr Firmen, ob nun Digitalfirmen oder Retailfirmen, jeglicher Art auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir haben hier wirklich viele Kontaktpunkte. Lass uns doch mal über ein Mediageschäft nachdenken. Da ist was. Viele klassische Media-Budgetempfänger brechen weg oder können nicht mehr so die Reichweiten liefern. Und dann kommen halt andere auf die Idee und ich sehe das jetzt. Wenn du Anzeigenverkäufer bist, bist du gerade nachgefragt, weil auf einmal sucht irgendwie American Express und dann sucht irgendwie PayPal und dann sucht Uber und dann alle wollen verstehen, wie man Werbung verkauft und wie man ein Werbegeschäft aufbaut und das wird noch eine Weile so weitergehen. Werbung ist ja sehr profitabel.
Ich frage noch konkreter, wann ist der Zeitpunkt, wo ich die OMR programmatisch buchen kann? Das heißt, ich kann Monitore auf der OMR programmatisch buchen.
Ja, ich glaube, also du hast vollkommen recht, das müsste irgendwann jetzt eigentlich schon möglich sein in der Theorie. In der Praxis ist es so, wir haben das Event ja nur 2 Tage. Das sind dann, weiß ich nicht, 48 Stunden. Die versuchen wir dann zum Festpreis wegzuverkaufen. Das lohnt sich aktuell noch mehr. Aber wenn die OMR vielleicht eine Woche gehen würde oder wenn das irgendwie 4 OMRs im Jahr gäbe, dann würde wahrscheinlich irgendwann aufgrund der Menge an Inventar dann in so einen programmatischen Handel einsteigen. Aber wenn du nur 48 Stunden Inventar hast oder davon ja eigentlich nur die Tageszeiten, also vielleicht nur 24 Stunden Inventar hast, in einem Jahr, dann ist man, glaube ich, nach wie vor ganz gut beraten, das zum Festpreis zu verkaufen.
Philipp, danke, dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Jetzt noch eine Abschlussfrage. Gibt's noch etwas, was du zu der OMR, wir freuen uns alle drauf, noch zu sagen hast an diejenigen, die sich dann in Hamburg treffen?
Also ich freue mich auch auf euch alle und ich kann euch versprechen, wir hier mit dem Team sind jetzt schon dabei und wir werden das demnächst noch mal immer weiter hochfahren. Hier will ich alles zu geben, mit extrem viel Leidenschaft, euch ein Event zu bauen, das euch informiert, das euch neue Kontakte ermöglicht und auch inspiriert. Man kann es sich jetzt selber noch nicht so ganz vorstellen, wenn man hier rauskommt, Hamburg ist gerade Schnee, aber in ein paar Wochen wird es hier blauer Himmel sein und dann ist hier richtig sozusagen High Life für Wissen und für Netzwerk und Inspiration und seid dabei. Wenn es Leute gibt, die jetzt hier zuhören, sage ich, wäre so gerne dabei, aber es gibt irgendwelche Themen und vielleicht diese, jenes hält mich davon ab. Schreibt mir, philipp@omr.com, meldet euch, wir hätten euch wirklich alle gerne hier.
Philipp, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.